einmal hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Die Galerie. Diesmal wieder mit mir, Elisabeth Diaz-Ley, und einem ganz spannenden Thema, wie ich finde, nämlich der sogenannten Caisse à Remords, wörtlich übersetzt der Kiste der Vernachlässigungen. Doch was genau hatte Picasso da vernachlässigt und wie kam es dazu? Diesen Fragen widmen wir uns in der heutigen Folge, in der wir natürlich auch wieder auf ein Werk unserer Ausstellung besonders eingehen möchten, nämlich die Radierung Tête de Femme. Und um welche Frau es in dieser Grafik genau geht, auch davon handelt dieser Podcast. 1960 zogen Picasso und seine Lebensgefährtin Jacqueline Rock nach Notre-Dame-de-Vie außerhalb von Mauguin und entdeckten dabei einen Stapel mit bereits bearbeiteten, aber noch unbedruckten Platten im Atelier des Künstlers in Cannes. Picasso ging die in den letzten Jahrzehnten entstandenen Platten zusammen mit seinem Drucker Jacques Frélot durch und wählte sorgfältig etwa 50 aus, die rückwirkend veröffentlicht werden sollten. Eine Mappe in einer Auflage von 50 Exemplaren wurde 1961 im Atelier von La Courrière gedruckt. Einige Platten wurden in weniger Abzügen gedruckt, weil sie auf Wunsch Picassos nicht mit Stahl verkleidet waren und daher nicht für die gesamte Auflage akzeptable Abdrucke liefern konnten. Picasso signierte zum Zeitpunkt des Drucks 10 Abzüge. Daniel Henri Kahnweiler, Picassos Verleger und Besitzer der Galerie Louise Leris, übergab die gesamte Auflage persönlich an Picasso, um sie von ihm signieren zu lassen. Wie Frélot prophezeit hatte, warf Picasso einen Blick darauf und bat darum, sie in eine Ecke zu stellen. Die Aufgabe war für den Künstler so beschwerlich, dass er nie dazu kam und die Schachtel blieb bis zum Zeitpunkt seines Todes 1973 in seinem Atelier unberührt. Daher wurde sie passenderweise Caisse à Remords genannt, was man frei übersetzt als die Kiste der Vernachlässigung bezeichnen kann. Die Drucke wurden anschließend 1981 von der Galerie Louise Leris mit dem Segen der Erben Picassos herausgegeben. Jeder Abdruck wurde mit einer gestempelten Signatur versehen und nummeriert. Die Blätter aus der Caisse à Remords werden von Sammlern geschätzt, weil sie eine intime Sicht auf die persönliche Vision des Künstlers darstellen. Darunter Porträts von Freunden und Familie, Studien, die sein Gesamtwerk zur Zeit ihrer Entstehung beleuchten und sexuelle Themen, die in seinem späteren Werk deutlicher hervortreten sollten. Die Sammlung verdeutlicht Picassos technisches Können, die verschiedenen Stile, mit denen er experimentierte, Kubismus, Surrealismus, Neoklassizismus und so weiter und viele der Themen, für die er sich während seiner gesamten Karriere interessierte. Und ihnen gemeinsam ist die Tatsache, dass er die Drucke von 1919 bis 1955 schuf und aufbewahrte. Aus diesem Grund werden diese Werke von einigen Spezialisten als eine Art Autobiografie Picassos betrachtet. Eines der Blätter aus der Caisse à Remords ist die Radierung Tête de Femme aus 1933. Die Grafik trägt den alternativen Titel Tête de Marie-Thérèse und zeigt demnach eine skulpturale Wiedergabe des Kopfes von Marie-Thérèse Walter, Picassos großer Liebe der späten 1920er bis 1930er Jahre und die Inspiration einiger seiner kraftvollsten Werke in allen Medien. Picasso traf die erst 17-jährige Marie-Thérèse 1927, als er bereits 45 Jahre alt war und war sofort hingerissen. Nachdem sie ihm für kurze Zeit Modell gestanden hatte, wurde die junge Frau bald seine Geliebte. Ihre natürliche Art und ausschweifende Sinnlichkeit verschafften ihm eine unkalkulierbare Befreiung von der erdrückenden Anständigkeit, die ihm seine gescheiterte Ehe mit der russischen Ballerina Olga Koklova auferlegt hatte. Er war immer besessener von Walters vollschlankem athletischen Körper, der den archetypischen Gigantismus der Figuren bei Picasso erzeugte, der oft männliche und weibliche Genitalien in einer einzigen Form kombinierte. Diese Formen wurden 1932 von Daniel Henri Kahnweiler als Wegbereiter eines völlig neuen Stils gefeiert. Weder kubistisch noch naturalistisch, sondern zu einer Erotik der Giganten gehörend. Aber vielleicht noch bedeutsamer war die Wirkung von Marie-Thérèse auf seine Skulptur. Nachdem er sich ein Atelier im riesigen Stallgebäude des Château de Bois-Geloup 60 Meilen nördlich von Paris eingerichtet hatte, schuf Picasso in den Jahren 1931 bis 1934 mehr Skulpturen als in jeder anderen Periode seines Lebens, indem er die statuenhafte Gestalt seiner Geliebten in monumentale Büsten übersetzte, die männliche und weibliche Attribute in modellierten Formen verschmelzen lassen. Die Künstlerin Françoise Gillot war Picassos Geliebte von Anfang der 1940er bis Anfang der 1950er Jahre. Sie lernte Marie-Therese 1949 kennen und war von ihrem Aussehen beeindruckt. Ich fand es faszinierend, sie anzusehen. Ich konnte sehen, dass sie sicherlich die Frau war, die Pablo intensiver als jede andere inspiriert hatte. Sie hatte ein sehr einnehmendes Gesicht mit einem griechischen Profil. Ihre Form war sehr plastisch, mit einer Fülle von Volumen und einer Reinheit der Linienführung, die ihrem Körper und ihrem Gesicht eine außerordentliche Perfektion verlieh. Die Entwicklung dieses bahnbrechenden neuen Stils wird anhand der Abfolge der 20 Zustände der Kaltnadelradierung Tête de Femme dokumentiert. Picasso begann zunächst mit einer aus feinen parallelen Linien bestehenden Profilansicht des Gesichtes seiner Geliebten. Danach verfeinerte er in den ersten 5 Zuständen seine Modellierung, um in den kugelförmigen Partien von Wange, Auge, Stirn und Lippen, die sich zusammen mit ihrer immer phallischen Nase aus dem Blatt wölben, mehr Volumen zu schaffen, während er den Hintergrund mit Kreuzschraffuren ausfüllte. Im 6. Zustand nahm er eine dramatische Veränderung vor, indem er die Platte teilweise reinigte und das Gesicht von Marie-Therese drehte, um ihr Profil mit einer Vollfrontansicht zu kombinieren, die zwar immer noch voluminös ist, aber eine abgeflachte Qualität aufweist, die an einen skulpturalen Fries erinnert. In diesem und im nächsten Zustand haben die Augen seiner Geliebten naturalistische Pupillen, während ihre Nase immer in ihr Gesicht zurückgezogen ist, aber Picasso wurde schnell unzufrieden mit dieser Transformation, die eindeutig die Rundheit verloren hat, die charakterisierend für das Gesicht Marie-Thereses war. Im 8. Zustand löschte er fast den gesamten vorherigen Zustand aus und gestaltete seine Komposition neu, wobei er nur die Konturen der ursprünglichen Wölbung der Augenbraue, die Linie der Wange darunter, den Kiefer und das Kinn sowie den schmalen dreieckigen Hals verwendete. Dieser neue abstrahierte Kopf wurde nach vorne gedreht, doch im folgenden Zustand drehte Picasso ihn erneut, diesmal nach rechts, um die Grundlage für eine weitere, eher skulpturale Form zu schaffen. Im 6. Zustand nahm er eine dramatische Veränderung vor, indem er die Platte teilweise reinigte und das Gesicht von Marie-Therese drehte, um ihr Profil mit einer Vollfrontansicht zu kombinieren, die zwar immer noch voluminös ist, aber eine abgeflachte Qualität aufweist, die an einen skulpturalen Fries erinnert. In diesem und im nächsten Zustand haben die Augen seiner Geliebten naturalistische Pupillen, während ihre Nase wieder in ihr Gesicht zurückgezogen ist. Aber Picasso wurde schnell unzufrieden mit dieser Transformation, die eindeutig die Rundheit verloren hat, die charakterisierend für das Gesicht Marie-Thereses war. Im 8. Zustand löschte er fast den gesamten vorherigen Zustand aus und gestaltete seine Komposition neu, wobei er nur die Konturen der ursprünglichen Wölbung der Augenbraue, die Linie der Wange darunter, den Kiefer und das Kinn sowie den schmalen dreieckigen Hals verwendete. Dieser neue abstrahierte Kopf wurde nach vorne gedreht, doch im folgenden Zustand drehte Picasso ihn erneut, diesmal nach rechts, um die Grundlage für eine weitere, eher skulpturalere Form zu schaffen. Das Gesicht besteht im Zustand des Porträts unserer Ausstellung aus großen und kleinen kugelförmigen Ausbuchtungen, die zunächst nach außen zu wachsen scheinen und sich dann um den zentralen, phallischen Vorsprung gruppieren, der die berühmte griechische Nase seines Modells bildet. In den folgenden 10 Zuständen entwickelte es sich dann zunehmend dreidimensional, bevor es seine endgültige Form erreichte. Hier verbindet Picasso den Kubismus, die Aufgliederung der Formen, mit dem Naturalismus, in den vollen und zarten Lippen, aber mit einem Gefühl modellierter, dreidimensionaler Plastizität, die den Körper sehr stark abstrahiert, wie es in Picassos zahlreichen skulpturalen Versionen dieser Form zum Ausdruck kommt. Picasso selbst hat 1933 im Laufe seiner Arbeit alle Zustände dieser Komposition überprüft, aber nur der 20. Zustand wurde veröffentlicht. Im Jahre 1942 druckte La Courrière 55 Probedrucke auf Montvalpapier. Dann zog Frelot 1960 mehrere Probedrucke, bevor 1961 70 Probeabzüge auf getöntem Vellon d'Arche gedruckt wurden. Von diesen wurden 50 nummerierte Abzüge 1981 von der Galerie Louise Leris im Rahmen der Caisse Arimont herausgegeben. Die Mappe ist seither legendär und zählt zu den wichtigsten grafischen Arbeiten Picassos. Sie haben es bereits gehört, unsere Picasso-Ausstellung geht weiter. Den druckfrischen Katalog können Sie auf unserer Website studieren und Ihr Exemplar dort auch bestellen. Schon bald wird diese fantastische Ausstellung ergänzt durch die wunderbaren Skulpturen von der Bildhauerin Beate Debus. Seien Sie eingeladen zur virtuellen Vernissage auf unserer Website sowie in unseren Räumen in die Galerie am Mittwoch, den 27. Mai 2020 ab 17 Uhr. Wir freuen uns auch weiterhin, mit Ihnen auf all unseren Kanälen in Kontakt zu bleiben. Unsere Podcast-Serie wird deshalb auch über die Picasso-Ausstellung hinaus fortgesetzt und freut sich über Ihr Interesse. Bis bald und auf Wiederhören!